Herzlich willkommen, Steini. Oh, hier war es nass. Hallo. Auf der Bühne. Ich wollte deinen Talk ankündigen und wollte noch mal erzählen, wie ich dich das erste Mal gehört habe. Das war auf dem Kongress beim Chaos Computer Club und du hast die Quantenphysik erklärt. Und das ist nicht so ganz mein Gebiet, aber es war sehr unterhaltsam. Von daher, schön, dass ihr da seid. Es wird sehr unterhaltsam, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal denken. Genau, jetzt habe ich schon verortet, woher ich Steini kenne. Ansonsten, das habe ich auch noch gehört, dass du leider heute Abend nicht mehr mit uns feiern gehen kannst auf die Fusion, weil du morgen mit der welchen Senatorin am Tisch sitzen musst?
Bildungssenatorin von Berlin.
Die Bildungssenatorin von Berlin erwartet Steini morgen früh am Tisch und ich würde dir jetzt das Sofa hier überlassen und die Bühne und wünsche dir viel Spaß. Ein Applaus für Steini.
Danke.
Ist aber nicht richtig, das Bild hier, warte mal. Das sah vorhin noch anders aus.
Nee, das passt schon, du musst nur das Fenster wieder rüberschieben.
Ja, aber das ist hier nicht das Fenster.
Mehrere Desktops vielleicht.
Nö.
Ja, geh mal oben bitte auf Keynote. Da, genau.
Ah. Aha. Profis bei der Arbeit. Ja, hallo, es kann losgehen. Ich hoffe, ihr habt ein klein bisschen Zeit mitgebracht. Ich rede ja gerne und viel. Das ist heute ein bisschen experimentell hier, ne? Also es geht nicht um Physik, das probiere ich ja sonst immer, aber auf eine Art geht es auch um Physik dann doch am Ende. Physik ist ja die Wissenschaft von allem, wenn du so willst, ne? Also von allem, was ist. Ja, das Thema heute soll konstruktiv, positiv und mutmachend sein, How to fix the planet. Die Idee dahinter ist, einerseits mich so ein bisschen um Kopf und Kragen zu reden und andererseits mal eine andere Sicht auf diese Welt zu platzieren, so mal ein paar Aspekte in Relation setzen. Ja? Also wie sortieren wir das eigentlich ein, was auf diesem Planeten passiert? Ja, eine Pandemie, riesige Katastrophe, irgendwie Putin dreht durch und Krieg überall hier und da. Und die Klimakatastrophe kommt wie so eine gigantische Wand auf uns zu. Und alle haben irgendwie gehörig Muffensausen, dass das ganz doll schief geht. Und das macht wahnsinnig schlechte Laune. Und ich versuche jetzt mal das Bild so gerade zu rücken, dass diese, ich nenne die mal False Balance, die wir hier die ganze Zeit haben, uns nicht den Atem und die gute Laune raubt. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ich habe jetzt auch Menschen, die meine Talks kennen, wissen, dass ich eigentlich nie Folien habe, weil ich lieber erzähle als zeige, aber ich habe heute tatsächlich ein paar Folien gemacht, weil zwei, drei Sachen fand ich jetzt doch plakativ, die will man mal zeigen. Aber anfangen will ich mit einer Anekdote von der Fusion, oh, das muss locker 10 Jahre her gewesen sein oder noch länger. Da war hier noch kein Verbundnetz elektrisch, ja, das heißt, war ständig Strom weg. Wir standen in der Tubebox, irgendein Hip-Hopper, ich habe den Namen vergessen, es versprach sehr gut zu werden, wollte gerade anfangen, in dem Moment war der Strom weg. Er hatte dann, wurde dann angeleuchtet mit so Taschenlampen aus dem Publikum, und dann stand er da und meine es wurde mucksmäuschenstill und er sagte: I have good news and I have bad news for you. Bad news first. We're all gonna die. Good news is probably not tonight. Und dann hat er so gebeatboxed und es ging tierisch ab und alle waren wahnsinnig enttäuscht, als das Licht wieder anging. Und warum erzähle ich das? Der Mann hat recht. Ja, also ganz klar, wir alle, also alle, und das ist vielleicht ein interessanter Punkt, ne, alle Menschen auf diesem Planeten werden sterben. So, und wenn wir jetzt anschauen, die älteste Person dieser Welt ist, glaube ich, eine Frau, 116 Jahre alt oder so. Ist also irgendwas wie, kurz rechnen, 2006, 16 geboren. Ja, als die auf die Welt kamen, alle Menschen, die in dem Moment am Leben waren, sind heute tot. Der gesamte Planet ist einmal gestorben. So, sonst wäre sie ja nicht die älteste Person der Welt. Irgendwie logisch, ne? So, daraus folgt, dass wir, und das ist der erste Punkt, mit dem wir uns vielleicht beschäftigen wollen, ist die gigantische Menge an Menschen auf diesem Planeten, diese 8 Milliarden um und bei Menschen auf diesem Planeten. Das ist, kommt einem spontan sehr, sehr viel vor, und die Frage, die man sich dann stellt, ist ja, ist denn das eigentlich ein Problem und wie gehen wir damit um? Und interessanterweise ist ja doch eigentlich die Frage, die uns beschäftigt, wenn wir uns mit unserem Planeten beschäftigen, ist, also wir sind uns einig, all die 8 Milliarden Menschen, egal, no matter what, sind in 100 und paar gequetschten Jahren tot. Und die einzige Frage ist, wie sind sie gestorben und wie haben sie bis dahin gelebt? Und ich sag mal, wie viel Angst hatten sie auf dem Weg dahin? Ja, das ist so ein bisschen die Kernfrage, die uns eigentlich beschäftigen könnte in diesem ganzen vermeintlichen Desaster, das wir gerade vor uns haben oder vor uns zu haben glauben. Ja, und warum ist das wichtig? Weil wir es in der Hand haben, die Art und Weise und die Anzahl dieser Menschen auf eine völlig akzeptable Art und Weise zu reduzieren, nämlich ganz einfach, indem wir nicht so viele neue machen. Ja? Klingt erstmal trivial, ist aber die erste gute Nachricht, genau das passiert gerade auf diesem Planeten. Das heißt, wir haben momentan sowas wie um und bei 8 Milliarden Menschen, aber die Wachstumsrate, mit der sich das entwickelt, die ist jetzt schon so, dass es unabdingbar, also auch gar nicht mehr groß einfach zu ändern wäre, dass ungefähr bei 10,5 Milliarden rauskommt und dann nicht weiter wächst. Außer man würde sich enorm anstrengen, das doch noch wieder mehr Tempo zu machen. Das liegt an ganz viel. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Welt in den letzten 100 Jahren so wahnsinnig viel, an ganz vielen Punkten, an manchen fatal nicht, aber an ganz vielen Punkten enorm viel besser geworden ist. Und Menschen, die weniger Angst haben, interessanterweise gibt es eine Studie zu, auch weniger Kinder haben. Also ne, insbesondere so afrikanischer Kontinent, da haben Menschen viele Kinder, weil sie befürchten, nicht so viele durchzubringen. Und aber Schiss haben, dass sie irgendwas brauchen, wenn sie alt sind. Also je weniger die Menschen Angst haben, umso weniger Kinder haben sie. Und ich sag mal so, wenn es uns gelänge, und da brauchen wir jetzt ja nur hier erstmal zu gucken, weil insgesamt passiert das ja auch, wenn es uns gelänge, dass wir, und da muss man jetzt auf Frauen rechnen, Männer können beliebig viele Kinder machen, Frauen nicht so, wenn es also uns gelänge, pro Frau kein oder ein Kind zu etablieren, dann würde sich, jetzt mal rein hypothetisch, die Weltbevölkerung innerhalb der nächsten 2 Generationen, 3 Generationen quasi halbieren. Ja, dann wären wir wieder da, wo wir so in den 50ern waren. 1, 2 fix. Und damit hätten wir auch schlagartig die CO2-Ausstoßmenge halbiert, weil ja, der größte CO2-Faktor überhaupt ist ja, ein Kind mehr. So, also die Menge an CO2 geht absolut direkt linear mit der Anzahl Menschen auf dem Planeten. So, interessant ist jetzt also die Frage, ist das akzeptabel? Können wir damit umgehen? Können wir das schaffen? Wollen wir das überhaupt? Und natürlich werden jetzt alle aufschreien und sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ein Kind alleine ist doch nicht cool. Das liegt aber daran, dass die Welt bei uns so ist, wie sie ist und Menschen alleine leben. Das heißt, würden sie zusammenleben, dann wäre das eher weniger problematisch. Würden also die Kinder wie früher in Dorfstrukturen aufwachsen, würden sie in WGs, in größeren Kontexten aufwachsen. Das ist überhaupt gar kein Problem, dass das nur, in Anführungszeichen, ein Kind ist. Die einzigen, die das wirklich stört, sind die Menschen, die glauben, dass Welt ohne Wachstum nicht funktioniert und damit ja komplett falsch liegen. Das heißt, Wachstum ist automatisch, also unkontrolliertes Wachstum ohne Grenzen, ne, das funktioniert nicht. Also die Ressourcen stehen nicht unendlich zur Verfügung, das merken wir gerade. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und die fatale Erkenntnis, die ist vielleicht ein bisschen frustrierend, ist, das passiert so oder so. Ganz egal, was wir tun. Die Scheiße, die wir in Gang gesetzt haben, ist derart versemmelt, dass in den nächsten 100, vielleicht 200 Jahren sich die Menschheit mit allergrößter Wahrscheinlichkeit so oder so halbiert. Ja, die Frage ist nur, wie? Und das haben wir in der Hand. Dass wir alle, also der gesamte Planet einmal stirbt, ist sowieso klar. Und die danach auch, und die danach auch. Also vielleicht irgendwann ist die Wissenschaft so weit, dass das nicht mehr passiert. Dann haben wir ganz, ganz neue, ganz schlimme Probleme. Aber bis dahin ist das eh so. Und die einzige Frage, die interessiert, ist, wie? Und was passiert bis dahin? Das haben wir in der Hand. Und die Frage ist, wie haben wir das in der Hand? Und das ist vielleicht, was ein bisschen unangenehm ist, das ist sowas wie, ich nenne das mal do it yourself. Ich habe das Gefühl, dass Menschen grundsätzlich darauf warten, dass irgendjemand was tut. Ja? Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie zu wenig Sport gemacht habe, langsam in die Breite gehe und so weiter und mich nicht richtig kümmere, da gehe ich zum Arzt und warte darauf, dass der irgendwas tut. So, das, und wir alle wissen, das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, wir müssen das selber tun und zwar so vollständig. Ja? Also nichts und niemand außer ich und du können machen, dass sich das ändert und immer nur jetzt, hier und sofort in genau den kleinen Schritten. Jede Flasche Plastik, die wir wegschmeißen, taucht irgendwo wieder auf. Das muss aufhören. Und dass das Ganze aber nicht so schlimm ist, da habe ich mal ein Bild mitgebracht, das scrollte an mir vorbei, das war, fand ich sehr faszinierend, wenn wir jetzt nämlich all diese 8 Milliarden Menschen, ach kleine Überlegung, wenn die 8 Milliarden Menschen jetzt alle nach Australien ziehen und wir teilen Australien gleichmäßig auf, sodass jeder Mensch gleich viel Platz hat, nur mal um die Dimension von 8 Milliarden, ne? 8 Milliarden, das ist wahnsinnig viel. Und wenn die jetzt alle in Australien wohnen, nehmen wir mal an, das würde gehen, ne? So flächenmäßig, dann hätte jeder Mensch von denen 1000 Quadratmeter. 1000, ne? Da kann man sehr gut leben auf 1000 Quadratmeter, finde ich. Und, nee, stimmt gar nicht, 10.000. Ha! Okay, also richtig viel Platz, ja? Und um noch ein besseres Verhältnis dafür zu kriegen, wie klein das Problem eigentlich ist, scrollte neulich eine Grafik an mir vorbei, die kann ich euch nicht vorenthalten. Wenn wir die alle Menschen, die 8 Milliarden durch einen Fleischwolf drehen und einen Klops draus machen, dann ist das der Klops. Ja. Nur mal, damit ihr ein Bild dafür kriegt, was für eine Dimension wir eigentlich reden, wie krass ernst wir uns nehmen für so einen zugegebenen relativ mächtigen, aber dann doch im Vergleich mit dem ganzen Planeten eher beschaulichen Fleischklops, den wir also als Menschheit darstellen. Das finde ich auf eine Art schon ganz bemerkenswert. Was mir in dem Kontext auch noch wichtig ist, ist, wir haben die Angst, die wir haben, ne, wenn wir vor diesen Riesenproblemen stehen, ist, dass die Welt untergeht. Ja? Ich höre dann öfter mal, ja, jetzt in den nächsten 100 Jahren wird die Hälfte des Planeten unbewohnbar. So, das ist Bullshit. Es ist sowieso, ich muss nachgucken, damit ich keinen Quatsch erzähle, sowieso nur 17,7% der Erde bewohnbar. Ja, also es ist schon weit mehr als die Hälfte eh krass unbewohnbar. Jetzt kann man sagen, ja, Alter, spitzfindig, ne? Ist klar, die Landmasse und so. Nee, also okay, 29% sind Landmasse Und von dieser Landmasse sind auch immer schon nur 61% bewohnbar. Wovon wir reden, von das, was unbewohnbar ist, ist das, wo jetzt gerade Menschen wohnen. Das ist für die Menschen relevant. Ja, für die Natur. Also verstehe das nicht falsch. Wir haben ein Riesenproblem. Wir lynchen unsere Natur nach Strich und Faden und die Klimakatastrophe ist tatsächlich die größte Katastrophe, die über uns hereinbrechen wird. Und dürfen wir nicht verwechseln, hängt eng zusammen das Massensterben und die Zerstörung der Lebensräume der Tiere und Pflanzen ist enorm und ein riesiges Problem. Aber und vielleicht auch noch mal ganz interessant, das ist nur für uns als Menschen relevant. Und davon auch nicht allen, sondern das ist ein echtes Luxusproblem von Menschen, die den Luxus haben, darüber nachzudenken. Ja? Dem Eisbär auf seiner Scholle, der jetzt verhungert und dann ertrinkt, dem ist doch der Untergang der Welt scheißegal. Der flüchtenden Person, die auf dem Schlauchboot gerade auf dem Mittelmeer ums Leben kämpft, ist doch die Klimakatastrophe gerade scheißegal, auch wenn sie Ursache möglicherweise zum Teil ist, ja, insbesondere die Energiepolitik und so weiter. Aber dem Individuum, das jetzt gerade in den Slums in Indien guckt, wo es noch sauberes Wasser herkriegt, ist doch die Klimakatastrophe zunächst mal scheißegal und vor allem die Tragweite der Klimakatastrophe. Wir haben, wenn du so willst, als verursachende Großindustrienation den Luxus, überhaupt darüber nachzudenken, was das für nachfolgende Generationen bedeutet. Das könnte uns übrigens eigentlich ja auch egal sein, weil wir sterben ja eh und alle danach auch. Und sowieso, der ganze Planet geht irgendwann in Rauch auf. Ne? Und dann haben wir es vielleicht geschafft, runterzukommen von dem Planeten oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das alles auf diesem Planeten Erde in ein paar Milliarden Jahren völlig perspektivlos. Aber die Frage ist, wie ist es bis dahin? Und uns interessiert, und das finde ich gut und richtig, aber wir müssen es richtig einordnen, uns interessiert, wie es den nächsten Generationen geht, also unseren Kindern, Kindeskindern und so weiter. Ja? Das interessiert den Fisch in Opas Fischteich einen Scheiß. Das interessiert auch die jetzt aussterbenden Tier- und Pflanzenrassen. Die wissen nichts von globalem Aussterben und den anderen Tieren ihrer Art, die jetzt aussterben. Die haben den Überblick nicht. Den haben nur wir als Menschheit. Und nur wir als Menschheit haben da vernünftigerweise auch Angst vor. Ja? Aber trotzdem müssen wir das nochmal einordnen. Die Welt geht nicht unter. Es gibt sowas wie untergehende Welten nicht. Unser Lebensraum, der für uns die Perspektive bietet, dass es unseren Kindern und Kindeskindern gut geht, das geht unter und das können wir gestalten, ja? Und darauf können wir Einfluss nehmen. Und das ist aber wichtig, nochmal diesen Unterschied zu machen, weil die Frage, die wir uns darstellen müssen, ist, wie haben wir eigentlich, wie sind wir denn dahin gekommen und wer muss man vielleicht auch klären, bevor man es ändern kann, wie hat sich das entwickelt dahin und wer macht eigentlich, dass wir jetzt diese Angst haben und dieser Meinung sind, dass wir ein Problem haben, das wir übrigens haben, aber die Frage ist ja die nach dem Umgang. Und da ist mir nochmal auch wichtig festzustellen, dass das im Wesentlichen ganz viel mit Presse zu tun hat. Ich möchte hier also kurz mal auf die Presse einprügeln, die ihre Verantwortung darin, das sauber einzuordnen, ganz, ganz oft nicht wahrnimmt, weil sie völlig kaputt ist. Das halte ich für eines der richtig großen Probleme. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Der Umgang mit Randmeinungen, die dann in falscher Balance als relevante Meinung dargestellt werden, ist enorm. Und dieser Schaden, der dadurch erzeugt wird, ist enorm und das muss aufhören. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, aber sinnvollerweise passiert das auch gerade. Ja? Also wer jetzt gerade die Presse verfolgt, der stellt fest, wie sich das wandelt, wie wir immer häufiger hören, wir müssen aufhören, den Idioten zuzuhören. So, und das passiert. Und ich kann jetzt immer nur von uns und hier reden, na klar, passiert das woanders auch andersrum, aber im Großen und Ganzen, und das sieht man selten durch die Berichterstattung, durch diese falsch balancierte Berichterstattung, merkt man das nicht. Man merkt nicht, wie es eigentlich was all diese Punkte angeht, die wir jetzt gerade identifizieren, bergauf geht, wie die Kindessterblichkeit seit Jahrzehnten drastisch abnimmt und damit eben die Überbevölkerungstendenz drastisch abnimmt. Wenn wir alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Planeten, die jemals gelebt haben, zusammennehmen, dann leben über 95% von denen heute. Ja? Das heißt, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen in der Vergangenheit sind nur, die heute nicht mehr leben, das sind gerade mal 5%. Das heißt, der Eindruck, dass hier alles in Esoterik und Schwachsinn versinkt, stimmt überhaupt nicht. Wenn ihr euch anschaut, was vor 100 Jahren die Menschen durch die Bank weg bereit waren zu glauben, da ist heute sensationeller Bildungsstand, aber planetenweit. Ja? Da hat sich so wahnsinnig viel getan. Natürlich gibt es immer noch viel zu viele Leute, die Unsinn glauben. Natürlich sind wir nicht am Ende, aber das geht rapide besser und bergauf. Ne? Das finde ich, verkennt man häufig. Ja? Die Anzahl an Morden pro 100.000 lag im 13. Jahrhundert so bei 600 im Jahr. Die ist jetzt ungefähr bei 0. Ja? Nur mal so global, galaktisch gesehen, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, aber die Morde pro 100.000 ist um einen gigantischen Faktor gesunken. Ja? Was problematisch ist, ist, dass wir mit unserem Klima Scheiße bauen, dass wir Ärger machen mit der Umwelt und eine Menge Dreck erzeugen. Und das machen wir auch, weil wir Dinge glauben, die, ja, sagen wir mal, kapitalistischen oder Machtinteressen gehorchen wollen. Die möchten gerne, dass wir, bestes Beispiel, Auto fahren. Da habe ich irgendwo auch noch ein Slide zu. Hier haben wir den. Das ist einer der ersten Elektromotoren. Ne? 1834 wurden Elektromotoren gebaut. Würde man gar nicht meinen. Wann wurde ein Benzinmotor gebaut? Viel, 100 Jahre, fast 100, ja, nicht ganz. Also, ne, aber zig Jahre später, das erste elektrische Boot 1838, ja nicht 1900, 1838, das erste elektrisch betriebene Boot mit 13 km/h konnte 6 Stunden lang fahren. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre hier 1859, die erste rechargeable battery. Ja? Stellt euch mal vor, was passiert wäre, wie wir niemals in diese Scheiße geraten wären, wäre dann nicht die Ölindustrie gekommen und hätte mit gigantischem Aufwand dieses Problem erzeugt. Ja? Also ich traue mich mal zusammenzufassen, dass die Ölindustrie uns auf ganz, ganz vielen Ebenen so hart in die Scheiße geritten hat. Die Beispiele kennt ihr vielleicht. 1973 gab es eine Studie, die Klimakatastrophe, die wir heute sehen, nahezu exakt vorhergesagt haben bei den großen Ölkonzernen und die haben es halt einfach ignoriert. So. Was auch ein bisschen daran liegt, dass das Geschäftsmodell sensationell ist. Ja? Also das Ölgeschäft ist einfach wahnsinnig ertragreich, weil du buddelst was aus der Erde, das niemandem gehört, das ist wie Goldgräberei, dann verkaufst du es, dann wird es verbrannt und dann ist es weg. Ja? Also ein besseres Geschäftsmodell kannst du gar nicht haben, außer was du kostenlos haben kannst, wenn du ein bisschen Aufwand treibst und was, nachdem es dein Kunde benutzt hat, nicht mehr da ist, was er aber unbedingt braucht. Ja? Das ist sensationell. Das ist das beste Geschäftsmodell, das du tatsächlich haben kannst. Und das hat dazu geführt, dass die gesamte Entwicklung in der Elektrizität, außer eben so, naja, man muss ja irgendwie, also das mit dem Licht und da war Gas ungeeignet, das hat sich dann durchgesetzt, war aber auch ein großer Kampf, aber gerade Transport und so weiter hat sich massiv durchgesetzt, eben Öl und Benzin zu verbrennen, über jetzt etwas über 100 Jahre, quasi 120 Jahre. Dann haben sie da wegen der Klopfzahl Blei reingetan. Blei in der Luft ist heute verantwortlich für ungefähr 8 Millionen vorzeitige Todesfälle auf dem Planeten und dafür verantwortlich, das ist ein Nervengift letztlich, dass ich glaube, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, einige 100 Millionen IQ-Punkte verloren gegangen sind auf diesem Planeten. Das merkt man, finde ich, sehr deutlich. Das wird jetzt langsam besser, ne? Weil ja kein Blei mehr im Benzin ist. Das heißt, die nächste Generation ist vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber das ist bizarr, ne? Was wir alles bereit sind zu glauben. Gibt so ein paar Beispiele. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit der Eigenurinbehandlung. Da hat mal jemand, also ist nur ein Beispiel dafür, was Menschheit bereit ist zu glauben aus, ja, weiß ich auch nicht, irgendwelchen Gründen. Da hat mal eine Unigruppe versucht herauszufinden, was ist denn dran an der Eigenurinbehandlung. Ich weiß, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, ist aber eine schöne Geschichte. Und haben das recherchiert und haben dann in der chinesischen Medizin gesucht und haben dann in irgendwelchen anderen Medizinbereichen gesucht, haben dann irgendein Buch gefunden, das war das erste, das sie finden konnten, 1954 oder so, wo die Eigenurinbehandlung beschrieben wurde, haben den Autor aufgetrieben, der ist schon ein bisschen länger her, der lebte noch, und haben den dazu gefragt und wollten rausfinden, wo das herkommt, und der meinte, ja, es war eine Wette. Ich habe gewettet, ich kann machen, dass Leute ihre eigene Pisse trinken. So, und die Menschen sind bereit, so etwas zu glauben, wenn es nur skurril genug ist. Und das ist das Absurde, und der Mechanismus ist ganz einfach. Wer sich nicht an die Wahrheit halten muss, der kann die spannendere Geschichte erzählen. Und die spannendere Geschichte ist ganz klar die Eigenurinbehandlung als irgendeine Klasse, also jetzt typische sogenannte Schulmedizin, ich nenne es immer evidenzbasierte Medizin, gefällt mir irgendwie besser, ja. Aber wir sind einfach krass bereit, Unsinn zu glauben, wenn der Unsinn nur irgendwie spannend genug ist und irgendwie absurd genug und trotzdem ins Bild passt, ne? Da gibt es ganz viele Mechanismen, mit denen müssen wir uns beschäftigen, die dazu führen, dass ja, so ein Haufen Unsinn in der Welt ist, weil wir allen möglichen Menschen glauben, die spannendere Geschichte erzählen können und die überhaupt kein Problem damit haben, zu lügen. Das ist ein Problem, das in der Kita schon anfängt. Ja, es gibt heute keinen Konsens mehr darüber, dass Lügen irgendwie scheiße ist. Das müssen wir hinkriegen. Das war früher jetzt auch nicht viel besser, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir schaffen müssen. Wir müssen schaffen, dass Menschen aufhören, Lügen zu tolerieren. Halte ich für relativ wichtig. Passiert noch viel zu wenig. Müssen wir besser werden. Insbesondere müssen wir, was die Naturwissenschaft angeht, das wird jetzt auch langsam besser, aber wir haben ungefähr ein Jahrhundert, also davor noch Tausende und Jahrzehnte, Zehntausende auch, aber wir haben jetzt ein Jahrhundert der Wissenschaft die Hälfte der Menschheit ausgeschlossen. Ja, Frauen hatten quasi keinen Zugang zu Wissenschaft. Das ist nicht gut. So, aber auch das wird ja radikal und massiv besser. Und dadurch wird wirklich viel besser. Ich glaube, da müssen wir am ehesten gegen kämpfen, dass dieser Leichtglaube, ne, wer leichter glaubt, wird schwerer klug, irgendwie so ein bisschen kanalisiert wird und dass wir die Menschen irgendwie emotionaler abholen, um sich, ja, sagen wir mal, der Realität wieder ein bisschen anzunähern. Ich weiß, das fällt vielen schwer, aber ich mache ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade diese Debatte um die Geschwindigkeitsbeschränkung, ja, 130 auf Autobahnen. Und es klingt so, und alle sind auch geneigt zu glauben, dass das, also viele, ne, dass das so viele nicht wollen. Ja, wir haben den Eindruck, es gibt einen riesen Widerstand gegen dieses 130. Und die konkreten Zahlen sagen, 60% der Autofahrerinnen fahren sowieso nur 130 auf der Autobahn. Ja? Und 81% der Menschen sind total einverstanden damit, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 130 ist. Unter der Voraussetzung, dass es dann idealerweise auch für alle gilt, außer für welche mit Blaulicht. Ne, das wäre schon ganz wichtig. Und tatsächlich nur 4% der Autofahrerinnen möchten schneller als 160 fahren. So, wobei Autofahrerinnen ist schon fast Quatsch, weil das sind eigentlich alle Männer oder die überwiegende Mehrheit sind Männer. Und das sind eben sehr laute Männer. Und das, ja, ist neben dem Problem mit dem Öl, das wir vorhin schon identifiziert haben, das alles zum Teufel gemacht hat, in Kombination mit toxischer Männlichkeit, wahrscheinlich das Kernproblem, was uns in die Scheiße geritten hat. Ja? Dass Menschen machtgeil sind und Männer da ganz besonders anfällig sind, offensichtlich, und dann auch völlig egal ist, ob das irgendwelche katastrophalen Folgen hat. Das fängt in der Schule an, ne? Dieser Leichtglaube, Menschen in der, in den Schulen unterrichten, schaffen es heute nicht mehr, das liegt ganz viel auch am Internet, zu vermitteln, was eine glaubhafte Quelle ist. Sie schaffen es nicht mehr zu, auch nicht mehr zu vermitteln, dass Menschen, also Schülerinnen und Schüler, irgendeinen Unsinn glauben. Das, da gibt's, ist ganz schwer dagegen noch vorzugehen, wenn die Bubble so viel erzählt. Ne? Und dann die Lehrkräfte, ich merke das, wenn ich in Vorträgen vor Klassen stehe und was über Datenschutz und Privatsphäre erzähle, und die, die am meisten nicht wussten, wo sie sind, die Lehrkräfte sind, ne? Fatal. Deswegen würde ich an Schulen jetzt mal ein Hauptfach einführen, das sich damit beschäftigt, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und wir müssen darin schulen, wie wir damit umgehen, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, wo du, wir haben das neulich gesehen, nicht mal mehr sicher sein kannst, dass der Mensch, mit dem du da videotelefonierst, wirklich der Mensch ist, mit dem du da videotelefonierst. Das müssen wir schaffen. Ihr merkt schon, es geht hier, wo ist denn jetzt die Motivation, wo ist jetzt eigentlich der Schritt nach vorne und das Konstruktive? Da kommen wir jetzt langsam hin. Einer dieser Irrglauben ist nämlich, ich habe das neulich in einem Gespräch belauscht, da war eine Gruppe von, so eine Wohnungsbaugenossenschaft, wurde darüber diskutiert, ob man da jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, und es wurde dann als, ja, aber ist ja eigentlich teurer Quatsch und bringt ja nichts, abgetan. Und Fakt ist, dass wenn wir uns Photovoltaik anschauen, das hat 1976 hat so eine Photovoltaikanlage, also so ein Panel, $106 pro Watt gekostet. Und heute sind wir bei 38 Cent pro Watt in 2019. Es ist inzwischen ein klein bisschen gestiegen, wir sind bei 40 Cent. Aber das ist eine Verbesserung von, also eine Reduktion um 99,6%. Ja, wir sind also jetzt in einer Situation, in der in den 90ern gesagt wurde, es ist völlig unmöglich. In den 90ern hieß es, es wird nie mehr als einen regenerativen Energieanteil am Strom von 4% geben können. Alles andere ist total unrealistisch. Ja? Das haben uns CDU und SPD und CSU und FDP mit großer Macht versucht einzuprügeln, dass das eh alles Unsinn ist. Und heute sind wir bei um und bei 50%. Ja, es war also glattweg Unsinn. So, wir haben im Prinzip den halben Weg auf eine Art schon geschafft. Ne? Und warte mal, ich habe mich hier verzettelt. Was wir auch gerne falsch sehen, ist, da habe ich irgendwo so ein Slide zu, warte mal. Den wollte ich zeigen. Das, was wir glauben, wer hier die schlimmen Verursacher sind, ne? Also wir sehen ja hier, China ist am allerschlimmsten. China, das sind die sind ja noch doppelt so schnell schlimm wie USA. Und daraus folgt ja auch immer die Erkenntnis, naja, Deutschland ist ja nur an 2% des Problems verursachend. Und kann man ja, also wenn wir jetzt alles richtig machen, dann wird das Problem nur 2% weniger. Also kann man es auch lassen. Ne? Aber das funktioniert halt nicht, weil China ist nämlich besser als Deutschland. Ne, tatsächlich. Und wenn wir uns eine chinesische Provinz rausnehmen, die so groß ist wie Deutschland, irgendeine, dann könnt ihr das auch sagen. die könnte sagen, wenn wir kleine chinesische Provinz jetzt hier, wir machen ja nur 2%, wenn wir jetzt alles richtig machen, es bringt ja überhaupt nichts. So, und so lässt sich immer irgendeine Gruppe finden, die von sich sagen kann, ja, wenn wir sind ja nur winzig klein, ja, und so können wir alle hier sagen, wir sind ja, ob ich jetzt mit dem Flieger oder fliege oder nichts, macht ja keinen Unterschied. Ja? Da sind wir wieder bei diesem Do-it-yourself. Das ist ja egal. Das macht ja keinen Unterschied. So, und das ist fatal, falsch. Nur das macht einen Unterschied, weil nur das verursacht ja auch das Problem. Nur das, dass jeder einzelne Mensch, der hier gerade in dieser Industrienation und in anderen Industrienationen lebt, so viel Scheiße baut, so viel für sich in Anspruch nimmt, so viel versucht an Spaß und ich will doch nur in Urlaub fahren. Ne? Wir haben gerade diese Riesendebatte. An den Flughäfen ist alles ganz schlimm gerade. Ja, die Katastrophe, oh, alle Kinder weinen, Eltern sind verzweifelt. Und ich habe mich schon sehr unbeliebt gemacht, als ich behauptet habe, dass mich das irgendwie freut. Weil die Menschen, die da an dem Flughafen stehen, ganz gleich, aus welchem Grund sie jetzt fliegen wollen oder fliegen müssen, scheißen ja ganz offensichtlich drauf, dass das ein Problem ist, dass sie im Flieger sitzen. Die scheißen ja ganz offensichtlich drauf, dass es eine Riesenkatastrophe ist, wenn sie sich da jetzt, natürlich ist das Argument valide zu sagen, naja, die waren jetzt, war ja zweieinhalb Jahre lang Pandemie und jetzt will man ja noch mal einen Urlaub oder so, aber nee, Freunde, ja, die Frage, wie soll ich denn nach Thailand kommen, ist nicht berechtigt, die Antwort ist ganz einfach, ja gar nicht. Das geht halt nicht. Und natürlich muss man jetzt, kann man berücksichtigen, was ist denn jetzt mit Gastarbeiterfamilien, die wieder zurück in die Heimat wollen und so weiter. Natürlich ist das berechtigt. Aber es hilft ja nichts. Ja? Es hilft ja nichts, es hilft deswegen nichts, weil wenn wir das einfach halt tun und immer wieder noch eins obendrauf tun, dann geht das den Bach runter. Ja? Das heißt, wir müssen uns, und das ist auch das, wo wir uns alle einzeln überlegen müssen, wie wir damit umgehen, wenn wir im Laden stehen und irgendwas kaufen, wo Plastik drumherum ist, dann haben wir was falsch gemacht. Das müssen wir aufhören. Das hilft nicht. So, und das, was aber am meisten und am dollsten metert, ist eben genau dieses Energieproblem, weil alle, aber fast wirklich alle Probleme, die wir gerade sehen, sind Energieprobleme. Also auch, dass Putin jetzt die Ukraine überfallen hat, ist letztlich eine Frage der Macht über, ja, nicht zuletzt Energie. Also wir sehen hier Ressourcenkämpfe um die Ressource Energie, also in dem Fall Erdöl und Erdgas und naja, Kohle ist nicht mehr so ganz relevant, wird jetzt aber auch wieder wichtig. Das heißt, wir sehen jetzt ein Beginn eines Ressourcenkampfes, der damit zu tun hat, dass diese Ressource dieses bombigen Geschäftsmodells den Bach runtergeht. Und damit vermeintlich der sogenannte Wohlstand. Ja? Und das Bizarre daran ist, und das ist, glaube ich, was sich auch gerade massiv ändert, ärgerlicherweise durch den Ukraine-Krieg. Aber was wir sehen ist, dass das gerade komplett dreht. Ja? Das hat Greta Thunberg nicht geschafft, das haben die ganzen die Grünen seit den 80er, 90er Jahren nicht geschafft, aber dieser Krieg, der schafft das. Ich will dir nicht schönreden, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und angezettelt von einem toxisch-weißen männlichen Zeitgenossen, letztlich irgendwie, mal wieder. Ne? Aber was es macht, ist, dass jetzt alle darüber nachdenken, wie lösen wir das Problem und selbst CDU und CSU bereit sind, und das waren die noch nie, noch nie in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren die bereit, Energieversorgung zu dezentralisieren. Ja, die haben alles gelyncht in der Richtung, was es zu lynchen gab. Und jetzt sind sie bereit zu sagen, nee, oh, jetzt geht's ans Eingemachte. So, das kann man gut vergleichen mit, hatten wir am Anfang, einem Menschen, der, naja, sagen wir mal, es hat schleifen lassen, gerne zu viel isst, gerne zu viel trinkt, sich ungesund verhält, vielleicht viel arbeitet, aber auch viel rumlungert und dann merkt, fuck, ja, vielleicht irgendeine Herzattacke, vielleicht irgendwie Kreislauf, irgendwas und merkt, scheiße, ich muss was tun. Genau in der Situation sind wir. Ja? Oder auch vergleichbar, wir kennen das alles in so Schulklassen, da gibt's eigentlich die gesamte Gesellschaft bildet sich da ab. Ne? Da gibt es 1, 2, 3 Bullies. Das sind so die Arschlöcher, sag ich mal. Und dann gibt es die FDP, also die Smarten, die alles besser wissen und aber in Wirklichkeit keine Ahnung haben, sich selbst kolossal überschätzen. Und dann gibt es so die ja, mehr oder weniger schweigende Masse. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie den einen Punker oder die Punkerin oder so. Und so ein bisschen ist die ganze Welt auch. Also so wie unser Körper und so wie so eine Klasse im Gefüge ist die ganze Welt auch. Es gibt immer irgendwie den inneren Schweinehund oder das eine Arschloch oder die zwei. Und die, denen es irgendwie egal ist. Und dann so den einen oder die eine, die so versucht, die Fahne hochzuhalten. Wir müssen jetzt was tun. So. Und das, glaube ich, ist genau hier so der wichtige Aspekt, dass wir anfangen, den Moment zu nutzen, den wir jetzt haben. Ne? Das war in der Pandemie schon so, in der Digitalisierung. Da gab es heute auch schon ein paar Talks zu, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass plötzlich alle aufwachen und plötzlich alle sagen, jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn. Ja? Also völlig absurd, das war vorher allen völlig klar, aber jetzt durch die Katastrophe wird's, dreht es und fängt an relevant zu werden und letztlich durch den Angriffskrieg von Putin an die Ukraine wird es de facto so kommen, dass wir eine Energiewende kriegen, die sich gewaschen hat, weil es gar nicht anders geht. Ja? Dass Kohle jetzt scheiße ist, auch wenn Habeck selber sagt, naja gut, müssen wir jetzt halt machen und hilft jetzt gerade nichts, ist eine Sache. Aber es haben jetzt wirklich alle verstanden, außer vielleicht ein paar Versprengte von der FDP, dass es keine Optionen mehr gibt, außer diese und dass es auch nicht nur umwelttechnisch, sondern auch wirtschaftlich die vernünftigste aller Lösungen ist und dass die, die das am ersten begreifen und am schnellsten machen, am besten dastehen werden. Da braucht es einen Scheißkrieg zu, weltweit, um das zu sehen. Ne? Und das genau macht gerade dieser Krieg. Also ich versuche dem jetzt einfach was Positives abzugewinnen in der Vollkatastrophe, die es ist. Ja? Aber das führt gerade dazu, dass es stärker als jede andere Auseinandersetzung zu diesem Thema zu einem Einlenken führt und zu einer Erkenntnis führt, die einen Unterschied macht. Ja? Und na klar, haben wir das Risiko, dass jetzt Putin durchdreht oder was weiß ich, die an Weißrussland wollen sie jetzt Atomraketen liefern? Na klar können die jetzt Atomraketen irgendwann losschießen für irgendwas. Klar kann das eskalieren. Sollen wir davor Angst haben? Interessiert mich überhaupt nicht. Warum sollte es? Weil das hat keinen Einfluss auf mein Handeln. Ganz im Gegenteil, sollten wir doch das tun, und das passiert, und es passiert im wirklich interessant großen Stil, nämlich diese Chance sehen und wahrnehmen. Ja? Gerade entwickelt sich eine gigantische Bewegung, nenne ich das mal, die anfängt, sich auf erneuerbare Energien umzustellen. Ja? Das wissen wir für Deutschland, das wissen wir aber interessanterweise für andere Länder noch viel mehr. Wir sind mal wieder hinterher. Wisst ihr, wer die führenden Nationen sind? In der Umsetzung in ihrer ökologischen Ziele, das sind USA, Indien und China. Die sind prozentual am weitesten vorne. Wer hätte das gedacht? Ja, auch ausgerechnet gerade USA und China und Indien. Ne? Man glaubt es kaum. Die sind deutlich schneller als wir in der Umsetzung ihrer gesetzten Klimaziele, als wir hier in Europa. Und trotzdem sind auch wir gerade in einem Affenzahn dabei, schneller als es eigentlich möglich ist. Und es wird auch noch Rumble Noise geben, aber völlig absehbar und wie ich finde auch absolut mutmachend, das wird passieren. Wir werden in eine Welt kommen, die wir hopefully alle, die wir hier sitzen, vielleicht sogar mich eingeschlossen, noch erleben werden, in der wir in Städten leben, uns mit Fahrzeugen fortbewegen, die keinerlei Abgase mehr ausstoßen und deren Energie vollständig ökologisch erzeugt wird. Ja? Wir werden wahrscheinlich eine Welt sehen, in der private PKWs schlichtweg verboten sind. Vielleicht für nostalgische Spinner mit einer Sondergenehmigung oder so. Ja? Die werden irgendwie, also es dauert ja nicht mehr lange, viele können das schon, die werden von alleine fahren. Es wird in so einer Stadt wie Berlin, ich weiß nicht, es gibt sowas wie, also mit Sicherheit wird es dann nur noch ein Zehntel der Fahrzeuge geben und die werden die ganze Zeit unterwegs sein. Also freut euch mal auf eine Stadt wie Berlin, in der Autos nicht mehr parken, weil sie nicht mehr parken müssen. Ja? Weil sie nicht mehr rumstehen, weil sie die ganze Zeit unterwegs sind. Weil die von alleine fahren und ich mache Schnipp und dann hält eins an. So. Das wird aber teuer sein. Das heißt, freut euch schon mal auf eine Stadt, die sich vollständig im großen Stil umgestellt haben wird auf Fahrräder, Elektrofahrräder und eben Elektrokleinstmobilität, ja, weil das einfach viel, 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 viel billiger ist. So, das sehen wir überall, ja, in allen Industrienationen sehen wir genau diesen Trend gerade massiv kommen, dass auch allen klar wird, das ist ja nicht nur billiger, das ist nicht nur ökologischer, das ist nicht nur ja auch für die Stadt und für das optische Bild besser, sondern es ist auch viel gesünder, ja. Und in Holland sind wir ganz weit vorne, jetzt gibt es erste Städte in Deutschland, Deutschland ist ja immer ein bisschen hinterher, aber das entwickelt sich gerade ganz rasant. So, was wir auch sehen werden, ist, dass Energie kein Produkt mehr ist. Ja? Und das ist vielleicht so eine Utopie, die mir persönlich am besten gefällt. Wir werden erleben, dass dieser Twist, dieser Plot-Twist, dass man Energie aus dem Boden holt und dann verbrennt und dann ist sie weg, der wird sich komplett kippen und wir werden Strom nicht mehr oder Energie, Wärme auch nicht mehr nach Kilowattstunde bezahlen. Ja? So ein bisschen wie in Norwegen die Erkenntnis, Fisch kauft man nicht, Fisch hat man. Ja? So ist es hier auch. Stellt euch vor, wir haben die erneuerbaren Energien so ausgebaut, dass es funktioniert und das ist leicht machbar. Oh, hier ist das Bild aus, Entschuldigung. Das ist tatsächlich leicht machbar, aber wenn das so ist, dann haben wir nur noch Betriebskosten, ne? Ich brauche das gleich, muss nämlich noch einen Slide zeigen. So, musste ich hier klicken? Ah, ich habe schon wieder vergessen, ich komme mit meinem Computer nicht klar. Meintest du nicht was? Ich muss hier irgendwo klicken? Ja.
Jetzt kannst du nach oben fahren da.
Ja, nee, der andere. Ja, danke. Ja, er hat mir vorhin so ein Setup gezeigt, wie ich hier mit zwei Keynotes gleichzeitig was machen kann. So, aber wir werden eine Welt sehen, in der Strom einfach da ist. Ja, das wird, ich würde sagen, gefühlt würde ich sagen, so 25 Jahre, 30 Jahre sind wir da, muss auch so kommen, weil das Verbrennerverbot ist ja da. So, aber wie funktioniert das? Ja. Wenn wir Anlagen haben, die die Sonne als Primärenergiequelle nutzt, dann müssen wir die nur noch betreiben. Die müssen wir, na klar, die müssen wir aufbauen, die müssen wir erneuern, die müssen wir irgendwie in Betrieb halten. Aber die Energie kostet nichts. Das heißt, wir haben nur noch Betriebskosten. Ja? Keine Energiekosten mehr. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das wird mehr als alles andere, was wir bisher gesehen haben, mehr als Fernsehen, mehr als Internet und so weiter, wird das diesen Planeten verändern. Warum wird es das verändern? Wenn wir genug Energie haben. Und es wird kommen, zwangsläufig. Ja? Es ist auch gar nicht, die Ölindustrie versucht das noch zu verhindern, aber das Öl ist einfach zwangsläufig alle irgendwann. Ja? Und es wird immer schwieriger und immer teurer, das zu fördern. Und es wird immer mehr Krach geben deswegen. Und es wird auch noch ein paar Mal uns um die Ohren fliegen. Aber hey, was soll's? Ja? Das können wir vermutlich nicht ändern. Da können wir nur versuchen, mit umzugehen. Aber wir werden Strom, Energie einfach haben. Und wenn wir eine Energie einfach haben, dann können wir aus Salzwasser Trinkwasser machen. Dann können wir die Sahara wieder grün machen. Das klingt utopisch, klingt völlig crazy, ist aber an sich gar nicht so wahnsinnig schwer, wenn man Energie hat, weil sie vom Himmel kommt, ja, weil sie einfach da ist. Und jetzt überlegt mal, so Photovoltaik, Solarzellen, die bestehen aus Ressourcen momentan, die, ja, die bestehen im Wesentlichen aus Sand und Energie. So, Sand haben wir nur reichlich und wenn wir jetzt daraus, nur mal so ein Selbstgänger als Philosophie, als so eine Idee. Ja, das gab mal ein Projekt, ist leider bisher gescheitert, aber das wird, der nächste Plan wird kommen. In den USA gibt es dergleichen Ideen und Pläne. Aber stellt euch vor, wir bauen in irgendeiner Wüste eine Photovoltaikfabrik, die als erstes Mal Photovoltaik drumherum stellt, die so viel Strom produziert, dass sie Photovoltaik produzieren kann. Dann können Sie jede zweite Platte verkaufen Sie und jede erste Platte stellen Sie drumherum, um mehr Photovoltaik produzieren zu können. Ja? Weil was brauchst du an Ressourcen? Na klar, musst du noch ein bisschen was anderes hinschaffen, aber im Wesentlichen brauchst du Sand und Energie. Ja, haben wir dann. Ja? Lass uns Roboter bauen, die diese PV-Platten aufbauen und verkabeln. Klingt utopisch, ne? Aber wir reden jetzt ja auch von 20, 25, 30 Jahren vielleicht. Ja? Dann haben wir eine sich automatisch selbst vergrößernde Energieerzeugungsmaschine. So. Und nur damit wir sozusagen alle mal nicht den Mut verlieren, habe ich hier noch einen Slide, der, wie ich finde, den kennt ihr auch ganz vom Anfang. Das war dieser hier, ne? Ihr habt euch vielleicht gewundert, was ich da für ein Artefakt drin habe, dieser kleine grüne Kasten da drin. Ne? Wir können da mal ein bisschen rangucken, da ist er. Dieser kleine grüne Kasten ist die Fläche, die wir an Photovoltaik brauchen, um die gesamte Welt vollständig mit Energie zu versorgen. Ja? Das ist das ganze Scheißproblem, das wir lösen müssen. Und seht ihr den kleinen schwarzen Punkt in der Mitte? Das ist die Fläche, die wir brauchen, um da entsprechende Batteriespeicher hinzustellen, damit es auch nachts funktioniert. Wusstet ihr, dass in Deutschland nachts viele der Windkraftanlagen abgeschaltet werden, weil der Strom nicht gebraucht wird? Es wird in Deutschland so viel Windkraft jede Nacht abgeschaltet, wie alle Autos, die in Deutschland rumfahren, würden sie Elektroautos sein, bräuchten, um aufgeladen zu werden. Wir haben tatsächlich, wir schalten, das ist natürlich praktisch nicht möglich, deswegen werden sie auch abgeschaltet. Ne? Und wir können jetzt auch nicht Schnipp machen und alle Autos sind elektrisch. Aber nur, damit wir mal verstehen, wovon wir reden. An sich, genau genommen, haben wir kein Problem. Ja? Also natürlich haben wir ein Problem, wir haben ein scheiß Umweltproblem. Das haben wir, weil wir Leuten glauben, die Bullshit erzählen. Weil wir Menschen folgen und uns von ihnen Angst machen lassen, die uns entsprechend manipulieren, die uns entsprechend glauben machen wollen, dass es ja eine Riesenkatastrophe und unabwendbar ist und ja, was sollen wir tun? Uns dem Schicksal ergeben? Das ist völliger Unsinn. Noch nie war es einfacher, die Welt zu verändern als heute. Noch nie war es besser möglich, einen Unterschied zu machen. Ja? Persönlich, do it yourself, als auch, ne, schau Greta Thunberg, ein einziges Mädchen, das da sitzt, macht einen gigantischen Unterschied. Kann man sagen, na klar, kann nicht jede Greta Thunberg sein, ist schon klar. Aber Menschen haben heute, warum nochmal Angst? Junge Menschen haben heute Angst vor ihrer Zukunft, weil der Planet zum Teufel geht. Ja? So ein Unsinn. Der Planet wird natürlich in den, ja, außer wir ballern jetzt alle Atomraketen ab, die wir haben, aber dann ist eh egal, ja? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist pointless. Ja? Aber ansonsten, der Planet geht in den nächsten 100 Jahren nicht um. Ja, wir werden eine Menge Bewegung sehen. Wir werden Millionen von Menschen sehen, die da, wo sie sind, nicht mehr bleiben können. Ja, sicher. Das ist ein Problem. Das ist eine Herausforderung. Die müssen wir irgendwie lösen. Kein Zweifel. Ja? Aber was wir gerade haben, ist ein gigantischer Umschwung, der so viele Möglichkeiten bietet, in den nächsten Jahren, und das fängt jetzt an, ja, in den nächsten Jahren sich genau damit zu beschäftigen und damit Lösungen zu erzeugen, die tatsächlich ja nicht nur mal eben kurz, sondern tatsächlich langfristig funktionieren sind. Ja, in denen wir langfristig eine Gesellschaft schaffen können und schaffen werden, da bin ich tatsächlich felsenfest davon überzeugt, in der wir, und das sehen wir heute, in ganz großen Zügen ganz viel von dem ganzen Schwachsinnsjobs nicht mehr machen müssen. Ja, also es gab eine Umfrage unter britischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der medizinischen Verwaltung. Und dort haben 56% ausgesagt, dass das, was sie da machen, anonym war die, dass das, was sie da machen, überhaupt keinen Sinn ergibt und sie nichts Sinnvolles beitragen und ganz im Gegenteil der Auffassung sind, dass sie es mit ihrer Existenz, mit ihrem Job nur schlimmer machen. Also, dass sie nicht nur nichts dazu beitragen, sondern dass sie eher Teil des Problems sind. Das schätzen die von sich selbst ein. Also 56% der Verwaltungsangestellten im medizinischen Wesen in UK glauben, dass sie da Zeit absitzen und quasi bedingungsloses Grundeinkommen haben. Ja, und das ist richtig. Ich glaube das auch. Ich halte das für plausibel und nachvollziehbar, zu sagen, dass wir die allermeisten Jobs gar nicht brauchen und die Menschen, die nur machen, damit sie Geld kriegen. Ja, dann lass mal eine Gesellschaft bauen, in der sie das nicht mehr brauchen. So, ich bin jetzt kein überzeugter Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, aber lass Konzepte entwickeln, in der wir entsprechende Robotersteuer etablieren und der wir aufpassen, und da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht die Assets abgeben. Ja, wenn selbstfahrende Fahrzeuge jetzt das nächste große Ding werden, dann sollten wir das nicht Apple, Samsung, Google und wie sie alle heißen und Uber überlassen, sondern dann sollten die Flotten von den Kommunen und Gemeinden betrieben werden und nicht von den IT- oder Automobilherstellern, weil das sind die, die die Straßen ja auch instand halten und bauen und so weiter. Und das sind unsere, also unsere Assets, ja. Das sind, ist unsere Umgebung, unser Lebensraum. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen Bullshit-Attitüden von irgendwelchen Konzernen glauben, die mit Milliardenaufwand Lobbyarbeit betreiben. Ne? Und an der Stelle auch nochmal feststellen, dass gerade in der Politik wir das regulieren müssen. Und da hätte ich einen Appell, den ich für enorm wichtig halte. Es geht gar nicht darum, jetzt die Parteien zu wählen, die am ehesten in Richtung Klimaschutz und Umweltschutz agieren, sondern aus meiner Sicht geht es darum, dass wir zunächst mal, das ist interessanterweise deckungsgleich, aber eine ganz andere Motivation, eine Parteien wählen sollten, die am wenigsten im Verdacht stehen, korrupt zu sein. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, einfach mal die Spannbreite aufmachen von Linke, Grüne, FDP, SPD, FDP, CDU, AfD und überlegen, warum machen die Leute das? Warum gehen, bis man da im Bundestag ist, musst du ja enorm viel Freizeit investiert haben, bis du da bist, wo du bist. Ja? Bei der Linken, bei den Grünen kenne ich das, verstehe ich das, die möchten was verändern. Ja, die möchten tatsächlich, bei der SPD kann man das vielleicht, konnte man früher, inzwischen vielleicht auch nicht mehr so, auch noch eine intrinsische Motivation, also eine persönliche Motivation von Menschen, die für andere Menschen ihres Standes, die das vielleicht nicht so können, sozial was bewegen wollen würden. Ja? Und da verstehe ich das. Die sind mehr oder weniger idealistisch. Die möchten Veränderungen herbeiführen, die möchten was zum gesellschaftlich Besseren führen. Jetzt fragen wir uns mal so jemand bei der CDU, warum macht der die oder die das? Warum? Was treibt so einen Menschen, Freizeit noch und nöcher zu investieren und um was zu tun? Ja, CDU ist konservativ, konservare, bewahren. Ja, die möchten einfach nur, dass sich möglichst an den gegebenen Situationen, in denen sie gut dastehen, nichts ändert. Möglichst nichts. Die einzige Motivation, die die haben, das zu tun, ist Macht und Geld. So, deswegen behaupte ich, dass überwiegend, das trifft sicher nicht auf alle Menschen zu, aber dass überwiegend in Parteien wie der FDP und der CDU, die übrigens im ganz großen Stil durch Nebentätigkeiten in der Regel deutlich mehr Geld verdienen als durch ihre Tätigkeit in der Politik, dass die nicht beeinflusst werden durch Lobbyisten. Ich bin überzeugt davon, das sind die Lobbyisten. Es gibt keine andere Motivation für die, das zu tun, außer ja, für ihre Konzerne oder für die zukünftigen Konzerne solche Dinge zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier ja, ein Ausmaß von, ich sag das mal, so einer Metakorruption wahrnehmen, ja, gegen die wir was tun müssen und ohne die wir keine Basis haben, auf der wir überhaupt irgendwas sinnvoll verändern können. Das heißt, ich denke, wir müssen mindestens einmal, und es reicht es nur ein einziges Mal zu schaffen, eine Partei dazu kriegen, die Regeln einführen kann mit Antikorruptionsgesetzen, die wirklich wirkungsvoll sind. Ja? Ich glaube und hoffe, das wird passieren. Ich wäre guter Dinge. Schauen wir das mal. Ne? Aber wenn uns das gelänge, so, das wäre ein echter Meilenstein. Dann würde ich im Kreis springen und in die Hände klatschen. Dann hätten wir wirklich was geschafft, weil dann können wir anfangen. Ja, dann kann man nämlich, wenn das sinnvoll gestaltet ist, wenn dieser eine Hebel umgelegt ist, dann können wir uns ziemlich gut darauf verlassen, dass die ganzen Idioten, die ganze Zeit einfach nur für die Interessen ihrer Konzerne irgendwas drehen wollen, ja, dass die dann keine Macht mehr haben oder nicht mehr so ausüben können. Weil so ein Konzern, ne, das ist interessant, der will ja nichts. So ein Konzern hat, das sind Menschen, die vor Jahren oder Jahrzehnten irgendwelche Regeln und Incentive eingeführt haben und dann funktioniert der. Der ist so ein bisschen wie so eine künstliche Intelligenz, die irgendwelche Druiden, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in ihren Bahnen lenkt und dabei, marktwirtschaftlichen Gesetzen gehorcht. Ja? So ein Monsanto verschwindet einfach, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, nö, machen wir nicht mehr. Dann verpufft das in einem Logikwölkchen, dieses Monsanto oder dieses Nestlé oder dieses, ne, you name it, Exxon, Chevron, wie sie alle heißen. So, also, ich glaube, das müssen wir schaffen. Das ist eine Hürde, die wir nehmen müssen. Ich bin guter Dinge, dass das zu machen ist. Ich glaube, dass wir, auch wenn das nicht passiert, jetzt gerade und bedauerlicherweise, und es blutet mir das Herz, aber gerade durch diesen Krieg einen Plot-Twist sehen, der krass die Chance hat, das Ding zu ändern, weil, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, das lässt sich nicht wieder zurückdrehen, ja? Die kapitalistischen Bewegungen in diesem Land haben ja seit 100 Jahren diese Scheiße verzapft und sie haben seit 100 Jahren dieses Ding bewahrt, dass Energieversorgung zentralistisch ist, aber wenn sie das einmal aufgeben, und das tun sie gerade, dann ist vorbei, dann ist dieses Machtinstrument weg und damit ist dieser ganze Spuk am Ende. Wir werden das auch, es wird noch dauern, es wird wie immer noch 30 Jahre dauern, aber wir werden auch das mit der Kernfusion hinkriegen. Ja? Und wir werden eine Welt erleben, in der Energie kein Problem mehr ist. Und dann werden plötzlich und schlagartig alle die ganzen Länder in Nahost in Ruhe lassen. Weil da, was sollen die da? Was ist dann da? Hä, ist da irgendwas interessant? Ist da irgendwas wichtig? They don't care. Ja? Dann wird dieser ganze Streit um diese Aspekte aufhören. Und genau das, glaube ich, wird passieren und kann passieren und dann wird auch diese Machtausübung in diesem Bereich nicht mehr so ohne weiteres stattfinden können. Und ich glaube, und damit möchte ich zum Ende kommen, weil ich kriegte da schon gezeigt, dass hier gleich Schluss ist, ich glaube, das können wir schaffen und ich glaube, dass wir damit eine Zukunft jetzt anfangen können, in der jede und jeder für sich anfängt, das Problem zu lösen und eine Perspektive entwickelt, gerne auch eine Firma gründet, irgendwo mitmacht. Es gibt was gibt's anderes zu tun? Was gibt's noch anderes zu tun, als sich jetzt genau in diesem Bereich und nur in diesem Bereich zu engagieren? Mir würde noch ein anderer einfallen, nennen wir ihn Bildung, in dem ich ja gerade unterwegs, weil das ist ja auch eine gute Voraussetzung. So, also Machtstrukturen verändern durch Antikorruptionsgesetze, Dezentralisieren der Energieversorgung und Verbesserung der Bildung sind aus meiner Sicht die drei großen Themen, die wir jetzt lösen müssen. Und ja, ich habe den Eindruck, wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Und damit höre ich mal auf zu reden. Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank, Steini.
Wenn wir noch Zeit haben, können wir vielleicht noch ein bisschen drüber diskutieren. Oder ich habe keine Ahnung. Habt ihr Bock?
Zeit haben wir nicht mehr so richtig viel, aber okay. Wenn ihr Fragen habt und noch Bock habt, dann könnten wir sicher noch ein, zwei Fragen stellen. Ich komme mal rüber und packe derweil meine Maske aus, die ich hier irgendwo habe. Du brauchst sie nicht, meine reicht.
Hi, Markus. Ich bin ein bisschen gestolpert. Vielen Dank erstmal für den sehr kurzweiligen, interessanten Vortrag. Bin ein bisschen gestolpert über dieses Ding, wenn wir Energie ausreichend haben, dann ist das Problem gelöst. Und zwar vor dem Hintergrund, dass diese Energie ja nicht einfach im Vakuum dann ist, sondern wir machen damit was. Und wir sind fehlbare Wesen und wir sind vor allem Leute, die auch zumindest mit dem jetzigen Mindset gerne nicht genug kriegen. Und dann werden wir mit der Energie vielleicht die Alpen aus dem Weg räumen, dass wir freie Sicht aufs Mittelmeer haben oder ähnlichen Schwachsinn machen. Das heißt, das ist vielleicht auch was, was man bedenken müsste bei diesen Gedankenspielen. Und was meinst du dazu?
Ja, vielen Dank. Ich mag die Art und Weise, wie du groß denkst. interessant. Tatsächlich, natürlich müssen wir da aufpassen und natürlich kann da auch eine Menge schief gehen, aber das ist auch schon seit, wie lange gibt es die Menschheit so? Ja, also auf verschiedenen Ebenen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang meinte. Ey, ja, come on, wir sterben sowieso. Ja, also die Frage ist doch, fassen wir es dann an oder lassen wir es so? Ja, und ja, natürlich kann man damit dann auch viel Unsinn machen. Aber momentan haben wir halt das Problem, dass wegen dieser Energie, die aus dem Boden gepoolt wird, so viel Scheiß passiert und das schon seit über 100 Jahren. So. Und das loszuwerden ist auf jeden Fall ein riesiger Gamechanger. Und es wird passieren, weil das ist halt alle. Ja? Aber wir haben ja auch die Aufgabe, diesen ganzen Scheiß aus der Luft wieder rauszuholen. Ja? Habe ich jetzt weggelassen, aber dieses 1-Billion-Bäume-Programm, das ja von diesen Vertreterinnen und Vertretern der Ölkonzerne gerne schlecht geredet wird, nach dem Motto, ja, das CO2 wird ja sowieso wieder frei. Also es ist ja auch so ein Programm in dieser Dimension wie Alpen wegräumen, ja? So, aber ist natürlich Quatsch, ja? Uns wird immer eingeredet, das geht nicht und das bringt nichts, weil die Bäume verrotten dann ja wieder, aber es stimmt ja gar nicht. Wenn 1 Billion Bäume jetzt mehr auf diesem Planeten sind, dann wird genau das CO2 in diesen Bäumen sein. Wenn einer umfällt, müssen wir halt einen neuen pflanzen, aber meistens machen die das von alleine. So, will sagen, na klar, haben wir auch ein Dimensionsding und klar haben wir Bedrohungen, die auch nach hinten losgehen können. Ja, von KI, Stephen Hawking hat ja laut und dreckig gewarnt und Elon Musk warnt auch eindringlich davor, nicht völlig zu Unrecht. Na klar haben wir Herausforderungen, aber das sind eben gleichzeitig Chancen und mit Verlaub, das war schon immer so. Ja, die Dimensionen sind größer, natürlich haben wir ja auch erlebt, es ist nicht völlig ausgeschlossen und die Debatte hatten wir ja auch, was das SARS-CoV-2-Virus angeht. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass in den nächsten Jahren irgendein blödes Virus aus irgendeinem Labor entfleucht und wir nochmal ein Riesenproblem haben. Gar kein Zweifel. Aber das ist die Sorte von klar kann das passieren, es kann auch passieren, dass Putin jetzt durchdreht. Aber das meine ich mit, sollen wir davor Angst haben? Sollen wir jetzt wovor Angst haben? Sollen wir jetzt da sitzen und warten, bis jemand was tut? So? Nee, also gibt ja überhaupt gar keinen anderen Weg. Ja? Also außer die Menschheit drastisch reduzieren. Also wenn wir alle Frauen auf dem Planeten überzeugt bekommen, wirklich nur noch ein oder kein Kind mehr zu kriegen und das auch durchzusetzen, aber dann löst sich das Problem auch von ganz alleine. In sehr endlicher Zeit.
So, ein Plädoyer, dieses Motiv der Bescheidenheit nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, nee, danke. Das verstehe ich natürlich. Und es ging mir nur darum zu sagen, dass die Möglichkeiten schier unendlich sind. Ne? Und dass ich das für eine enorm gute Grundlage finde, nicht Angst vor der Zukunft zu haben. Einfach wohl wissend, dass natürlich Scheiße passieren kann, aber auch wohl wissend, dass wir auch imstande sind und nur dann das auch passieren wird, wenn wir es tun. Ja? Also vielleicht ein anderes Beispiel. Warum sind so viele Richterinnen und Richter in Deutschland mit Rechtsaußenhintergrund? Warum sind so viele Polizisten Nazis? Ja, ganz einfach, weil wir es nicht machen wollen. Das liegt nicht an denen, das liegt an uns. Wir können nicht uns immer hinstellen und sagen, ja, die müssen das ändern, die müssen mal die Nazis aus der Polizei rausschmeißen. Ja? Und genauso sage ich auch, wir können es nicht hinstellen und sagen, ja, aber die sollen dann die Alpen nicht wegräumen. Nee, wir müssen das selber gestalten. Wir sind ja gerne, und das ist ein bisschen das Problem, ich sag mal eher links der Mitte verordneten Menschen sind ja gerne gutmütig, häufig, und haben deswegen auf so ein Zeug auch keinen Bock. Ja? Die haben einfach keinen Bock, Chef zu sein. Die haben, oder auch Quatsch, ne? Funktioniert ja auch anders, aber sie haben auch keinen Bock, da so ein großes Risiko einzugehen, und sie haben auch keine Lust, so einen blöden Job bei der Polizei zu machen. Oder noch schlimmer, irgendwie zur Bundeswehr zu gehen. Ja? Also wer der links und intelligent ist, hat denn wirklich Lust, jetzt generell bei der Bundeswehr zu werden? Das führt ja automatisch dazu, dass dann da nur rechte Idioten sitzen. Ja? Und das meine ich mit, wir müssen das in die Hand nehmen, und wir müssen die Veränderung herbeiführen und dabei auch entsprechend konsequent sein und da keine Angst vor haben.
Hier gibt es noch eine weitere Frage.
Ja. Oh ja.
Ja, mich begeistert, bin der Marki. Mich begeistert auch dein Optimismus, den du an den Tag legst. Allerdings frage ich mich, wie du darauf kommst, dass die Menschheit, die ja schon immer die Möglichkeit gehabt hätte, mal endlich anzufangen, alles richtig zu machen, wie du darauf kommst, dass Staaten und Wirtschaftskonzerne und all die Mächtigen dieser Welt zu irgendeinem Moment von alleine dazu kommen würden, loszulassen und zuzulassen, dass wir dezentral und selbstorganisiert und autonom unsere Transformation verfolgen können.
Ja, die werden nicht loslassen. Ja, Menschenrechte, Frauenwahlrecht, Abtreibungsrecht und so weiter, das wurde nicht erbettelt und auch nicht zugelassen, es wurde erkämpft. Ja? Und was macht mich so zuversichtlich? Na, weil das die ganze Zeit passiert. Schau dir an, wie das vor 100 Jahren war, wie es heute ist und wie sich das entwickelt, wie es vor 20 Jahren war, wie es vor 10 Jahren war. Ja? Also rein die Entwicklung, die wir wahrnehmen, lässt mich so zuversichtlich sein, weil genau das passiert ja die ganze Zeit. Natürlich gibt es Rückschritte jetzt gerade in den USA mit dem Abtreibungsrecht. Ja? Natürlich gibt es Rückschläge, wenn irgend so ein Idiot in Brasilien meint, er müsste jetzt komplett durchdrehen und Unsinn machen. Und natürlich ist das scheiße, wenn er dann den Urwald abholzt und so weiter. Und natürlich ist das scheiße, wenn jetzt Menschen ihre Rechte beraubt werden oder in einen Krieg gezwungen werden. Na klar. Aber wenn du zwei Striche drunter machst und dir das jetzt mal nicht mit so den Holper-Polper-Holper-Polper anguckst, die übrigens völlig nachvollziehbar sind, weil die Energie alle geht, weil die Öl-Gas-Energie alle geht und wir Ressourcenkämpfer haben. Wenn du dir aber diesen Pfad anschaust, den wir gehen, dann wird es seit 100 Jahren kontinuierlich nur besser. Was genau diese Punkte angeht, was genau diese Aspekte angeht, allen möglichen Rechten, die sich erkämpft wurden, na klar gibt es sie nicht gratis. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt, und dagegen plädiere ich, viele Menschen sagen, naja, kannst ja nichts machen. Ja? Das halte ich für falsch. Also mich irritiert und mich stört, und dagegen möchte ich was unternehmen, und ich glaube, das ist auch möglich, weil das sehen wir jetzt gerade in der Klimakatastrophenbewegung. Ja? Mich stört, dass so lange so wenig Menschen auf die Straße gegangen sind, um ihre Ideale zu erkämpfen. Ja? Das scheint mir, sollten wir wieder ändern. So, because we can. Ich glaube, wir müssen genau diesen Mut haben, und ich glaube, es liegt genau daran, dass Menschen häufig den Mut verlieren. Und das gefällt mir nicht, und es ist auch aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt, weil es wird ja die ganze Zeit besser.
So, wollen wir Schluss machen? Wie sieht's aus?
Na gut.
Okay, dann nochmal einen großen Applaus für Steini. Vielen Dank.
Dankeschön.